Hallihallo. Willkommen zur sechsten Etappe unserer Deutschlandreise rund um Purpose, Gemeinwohl und Krise. Heute geht's ins Allgäu und es geht um Enteignung fürs Gemeinwohl und einen 8-jährigen Jungen.
Gleis 1 Einfahrt Purpose Express nach Leutkirch Hauptbahnhof. Vorsicht bitte bei der Einfahrt.
Der Zochküt, lasst uns einsteigen.
Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Sinn mit dieser Episode.
Ja, im schönen Baden-Württemberg juckel ich gerade mit der Lokomotive von Ernsbach am Kocher nach Leutkirch im Allgäu. Schön ist es hier, herrliches Wetter, die Alpen in Sichtnähe. Na, eigentlich ist diese Strecke gar nicht befahrbar, die Bahn weist sie gar nicht aus. Aber unser Purpose Express kommt einfach in jede Gegend, in der Wirtschaft gemeinwohlorientiert und damit schließlich zukunftsfähig gemacht wird. Und das ist auch in Baden-Württemberg möglich. Letzte Woche, wisst ihr noch, Susanne Henkel sprach über das Nicht-Wachsen-Wollen. Sie haben genau eine Fabrik und da gibt es jeden Tag eine Anfangszeit und eine Endzeit und das Wochenende gehört dem Leben. Gleich besuche ich ein Unternehmen, was sich über wenig Wachstum gar nicht beschweren kann und wahrscheinlich auch nicht möchte. Gerade haben sie ein weiteres Werk fertiggestellt, in Holzbauweise übrigens. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen, denn mir geht es eher darum zu erfahren, inwieweit eigentlich eine Stiftung als Eigentümerin eines Unternehmens die Art des Wirtschaftens beeinflusst, ob sie sich positiv auf das Gemeinwohl auswirkt gar und ob sich damit mehr Resilienz für Krisen aufsatteln lässt. Das ist ja schließlich auch der Grund für unseren kleinen Klassenausflug der Fabrik hier. Michael Hetzer empfängt mich heute gütigerweise bei Elobau. So heißt nämlich das Unternehmen und so heißt mein Gast in dieser Episode. Und Elobau wurde vor 50 Jahren von Michael Hetzers Vater gegründet. Michael hat dann mit 24 jungen Lenzen den Betrieb übernommen, bis er sich schließlich nach einer 6-jährigen Vorbereitungszeit quasi selbst enteignet und die Anteile in eine Stiftung überführt hat. 2016 war das. Das Unternehmen gehört sich sozusagen selbst und kann nicht weiter verkauft werden.
In Kürze erreichen wir den Halt Leutkirch Hauptbahnhof.
Okay. Also, genug Stoff für diese Episode in dieser Purpose-Gemeinwohl-Reihe. Lasst uns jetzt mal aus dem Zug aus und ins Gespräch einsteigen. Viel Spaß und Sinn. Michael, vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein in Leutkirch im Allgäu.
Ja, schön, dass du gekommen bist.
Ich habe mal nachgeguckt. Ne? Die große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu, eine Stadt mit 23.000 Einwohnern. Und Wikipedia attributiert Leutkirch mit an der A96 gelegen. Das kann ja auch nicht sein, oder? Sag mal, welches Attribut würdest du denn Leutkirch geben, Michael?
Schornstein, der raucht. Nein, das haben wir tatsächlich ein bisschen als Wahrzeichen. Wenn man dann von der A96 kommt, sieht man als erstes einen Schornstein, der raucht. Aber ja, das ist so ein bisschen vielleicht auch ein Spiel, weil ich selber wohne ja nicht in Leutkirch, sondern in Isny. Und das ist so typisch, diese Gemeinden, die nebeneinander sind, frotzeln sich natürlich. Und der Leutkircher Bürgermeister, der hat mal gesagt, dass die beste Entscheidung von Isny war, dass sie die Firma Elobau nicht angesiedelt hat. Das war nämlich damals so, weil sie keine Gewerbegrundstücke hatte. Und da bedankt er sich heute noch immer wieder bei dem Isnyer Bürgermeister, dass die das damals abgelehnt haben.
Okay, und du pendelst zwischen den Welten. Aber es ist nicht so, dass du das Nummernschild verstecken musst.
Nein. Es ist der gleiche Landkreis.
Es ist der gleiche Landkreis. Glück gehabt, würde ich sagen.
Ja, okay, genau.
Gut, wir gehen heute der Frage nach, ja, wie stiftungsorientiertes Wirtschaften, so habe ich das jetzt mal getauft, was das bedeutet, erzählen wir gleich nochmal, das Gemeinwohl fördern kann und vielleicht auch idealerweise resilienter gegen Krisen macht. Aber zum Aufwärmen eine kurze Fragerunde mit der Bitte um eine kurze Antwort. Erstens, was ist mit Gemeinwohl Gemeinwohl?
Ja, Gemeinwohl ist, dass man sich eben mit den Dingen beschäftigt, die dem Gemeinwohl dienen, also der Bevölkerung, den Stakeholdern drumherum, eben nicht nur mit seinen eigenen Belangen.
Stiftungsbasiertes Wirtschaften bedeutet? ?
Also würde ich es jetzt gar nicht nennen, aber es ist die Frage so gestellt. Ja. Der Eigentümer ist eben eine Kraft, die keine Forderungen stellt im Vergleich zu normalen Eigentümern, die ja vielleicht auch irgendwelche Erwartungen haben und sagen, sie wollen mehr Geld haben, zum Beispiel mehr Profit haben. Das ist jetzt beim Stiftungskonstrukt nicht der Fall.
Das hört sich so ein bisschen nach Pippi Langstrumpf an, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Was bedeutet Resilienz denn in diesem Zusammenhang für dich, wenn es schon keine Forderungen gibt?
Naja, ich bin eben schon etwas, also ich sage jetzt mal, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ein klassisches Familienunternehmen, wo eine Familie der Eigentümer ist, die auch vielleicht noch tätig sind im Unternehmen, das anders sehen wie jetzt das Stiftungsunternehmen. Da würde ich jetzt gar nicht so den riesigen Unterschied machen, aber weil die sind auch so aufgestellt, dass sie eine Krise durchschreiten können, dass nicht alles irgendwie auf Kante genäht ist. Da würde ich jetzt sagen, da ist man ähnlich resilient unterwegs. Aber es gibt natürlich andere Modelle, wo vielleicht dann wieder ein bisschen mehr Erschütterung stattfindet, wenn es eine Krise gibt, wie zum Beispiel jetzt.
Mhm. Genau. Was war eure letzte Krise? Eine Frage, die sich wirklich fundamental geändert hat im Laufe dieser Podcast-Reihe. Das war Mitte Februar, als wir gestartet sind, noch überhaupt keine Rede von einem Krieg in Europa, aber das nur am Rande. Ich wollte ja kurze Fragen stellen. Also, was war eure letzte Krise?
Wir haben seitdem wir Corona haben, das ist schon die letzte Krise, die uns bis heute beschäftigt. Nach einem kurzen Einbruch haben wir eine extreme Überlast seit anderthalb Jahren. Und das ist tatsächlich immer noch ein Thema, auch heute noch ein Thema.
Euer Purpose in einem Satz?
Create sustainable solutions.
Ist das jetzt Claim oder Purpose?
Es ist beides.
Okay, habe ich auch noch nicht gehört. Was ist der Unterschied? Gar keiner?
Nein, es ist schon prinzipiell ein Unterschied, aber es überdeckt sich eben. Also, dass wir eben sagen, dass wir überall versuchen, jetzt nicht nur im Produkt, da natürlich auch, diesen Leitstern nachhaltige Lösungen zu suchen, das als oberstes Ziel definiert haben.
Okay.
Und eben auch, wenn ich jetzt im Unternehmen irgendwas anschaffe, zum Beispiel, habe ich auch diesen Leitstern, der sagt, okay, gibt es vielleicht eine andere Lösung, die nachhaltiger wäre, würde ich die vielleicht bevorzugen zu einer konventionellen Lösung, die vielleicht auch ein bisschen günstiger ist.
Bezogen auf die Produkte, da kommen wir nämlich jetzt mal drauf, also Kurzfragerunde abgeschlossen, hervorragend gemeistert, Michael, vielen Dank, würde ich jetzt meinem knapp 5-jährigen Sohn am besten erklären, was Elobau so baut. Hätte ich jetzt gesagt, ja, Geräte, die irgendwas ziemlich genau messen können und manchmal auch gerne an Traktoren hängen. Nee, sagst du, schüttelst direkt den Kopf, dann erklär
das. Das sage ich schon mal nein. Nein, also es gibt im Prinzip 4 Geschäftsfelder. So ganz einfach erklärt ist es nicht. Es gibt 4 Geschäftsfelder, aber wir können die ein bisschen zusammenfassen. Es gibt zum einen den sogenannten Industriebereich, wo ich jetzt klassisch den Maschinenbau beliefere und da verkaufe ich Sicherheitstechnik an den Abdeckungen, dass die Maschine steht, wenn die Tür geöffnet wird. Füllstandsmessungen, um verschiedene Flüssigkeiten zu messen, die in der Maschine sind, aber auch in anderen Gebieten. Und Sensorik, das könnte jetzt allgemein, könnte jetzt auch ein Sensor sein, der irgendwie ein Zahnrad abtastet oder eine Neigung detektiert. Das sind so der eine Bereich. Wenn wir das mal so kurz zusammenfassen wollen, ist noch ein bisschen umfangreicher. Der zweite Bereich sind Fahrzeugkomponenten und Systeme. Das heißt, wir beliefern hier den Off-Highway-Bereich. Off-Highway heißt Flurförderer, Baumaschine und Landmaschine. Und da machen wir von einem Taster, sage ich jetzt mal, der irgendwie am Traktor zum Beispiel außen montiert ist, ein Kotflügel, bis hin zu einer kompletten Bedieneinheit, die am Fahrersitz montiert ist und da die Hauptsteuerfunktion des Fahrzeuges steuert.
Also irgendwas mit Traktor war in da im halben Satz drin. Also ganz falsch war meine Einführung nicht. Sonst war alles total falsch, auf jeden Fall. Welchen Umsatz habt ihr gemacht 2021?
Wir hatten 2021 138 Millionen Euro Umsatz.
Mit wie viel Beschäftigten?
Aktuell sind wir um die 1100 Beschäftigte.
Sag mal, und welche Kennzahlen, das sind ja jetzt erstmal so finanziell, finanzgetriebene Kennzahlen, so welche Kennzahl einer regenerativen Leistungsfähigkeit müsste eigentlich jetzt kommen? Direkt im gleichen Atemzug.
Naja, also wir erheben ja noch verschiedene andere Kennzahlen, logischerweise. Und was eigentlich ein sehr gutes Bild auch ist für ein Unternehmen, was jetzt eben auch ein bisschen gemeinwohlorientiert arbeitet, ist tatsächlich auch die Gemeinwohlökonomie, weil die eben einen Score ermittelt und der ist von minus 3.600 bis plus 1.000. Und somit kann ich auch ein bisschen vergleichen, die Unternehmen, die sich da bilanzieren lassen. Und da sind wir bei 604, was eigentlich schon ein sehr, sehr guter Wert ist. Ich glaube, 1000 hat noch niemand erreicht. Also das ist schon relativ weit oben.
Das heißt, neben der normalen Bilanzierung macht ihr eine Gemeinwohlbilanzierung auch jedes Jahr?
Genau. Nee, das macht man nur alle 2 Jahre.
Alle 2 Jahre. Okay.
Ja, weil eben man ja auch ein bisschen Zeit braucht, um was zu verbessern, das umzusetzen und dann die Wirkung wiederum zu messen. Mhm. Da wäre ein Jahr eigentlich zu kurz.
Ja, wir kommen mal zum Thema Krise. Das ist doch das, was jetzt irgendwie allen Orten zu hören ist. Mache ich den Fernseher an, höre ich Krise. Mache ich den Fernseher aus, höre ich auch Krise. Überall Krise. Also wir nehmen das Gespräch am 15. März 2022 auf. Der Ukraine-Krieg ist gerade 3 Wochen alt. Wir haben Spitzenlast in Pandemiezeiten. Und du sprichst bei Krise von Überlast. Was kann ich denn darunter verstehen?
Ja, also wir seit 1,5 Jahren fast Bestellungen haben, die nicht geplant sind. Also unsere Kunden planen ja auch das nächste Jahr, so wie wir das auch tun. Und die Jahre davor hat es einigermaßen funktioniert. Also da haben wir auch, das trifft jetzt nie jemand den exakten Wert, aber plus minus ein paar Prozent Abweichung hat es einigermaßen funktioniert. Und jetzt haben wir aber seit 1,5 Jahren die Beobachtung, dass wir Kunden haben, die jetzt zum Beispiel schon ein Wachstum geplant haben mit uns. Sie haben zum Beispiel gesagt, was weiß ich, nächstes Jahr kaufen wir 20% mehr. Und jetzt kaufen sie aber zu diesen 20% nochmal 50% mehr.
Warum?
Ja, das ist die Frage. Tatsächlich. Also sie behaupten, also unsere Kunden behaupten, dass es nicht auf Lager ist, was natürlich aber schon stattfindet. Also wir auf der anderen Seite müssen uns jetzt auch entsprechend bevorraten, weil teilweise Lieferzeiten heute 4 bis 6 Wochen, morgen 2 Jahre sind. Also kauft man alles auf, was geht. Und von daher haben wir den Lagerbestand extrem erhöht in den letzten 1,5 Jahren. Und ich mutmaße mal, dass es woanders vielleicht auch so ist. Also haben wir so einen Bullwhip-Effekt, der beschreibt es ja. Ne? Also Bullwhip sagt, bei so einer Situation bevorraten sich alle, irgendwann kommt wieder Normalzustand oder es kommt gar eine Krise, also eine Wirtschaftskrise als neue Krise sozusagen. Und dann würde man ja voll in den Keller rauschen. Also nicht würde, sondern das wird dann passieren, weil dann jeder merkt, ich habe ja ganz viel auf Lager, jetzt kann ich erstmal, was weiß ich, 3 Monate, 6 Monate produzieren, ohne dass ich irgendwas kaufen muss. Jetzt, wie gesagt, unsere Kunden sagen, es sei nicht so. Sie würden alles verkaufen, was wir ihnen liefern. Wenn das stimmt, dann gibt es eine völlig ungeplante Nachfrage aufgrund von vielleicht der Krise, dass sie mehr Maschinen verkauft haben, weil die Händler mehr Maschinen brauchen, ihr Equipment erneuern wollen, keine Ahnung. Aber es ist eben, wenn das jetzt bei einem Kunden passiert, sage ich, okay, ja, kann ja sein, dass es mal irgendwie passiert, aber es ist ja fast bei allen Großkunden der Fall.
Also völlig ungeplante Nachfrage, Maschinen, denke ich direkt an Sondervermögen, denke ich direkt an 100 Milliarden. Mit der Rüstungsindustrie habt ihr jetzt nichts zu tun, oder?
Nein. Okay. Das ist ein Ausschlusskunde bei uns, der wird gar nicht geliefert.
Haben die euch schon angefragt in der Sensorik?
Ja, da gab es schon Anfragen, auf jeden Fall. Ja. Doch, wir hatten mal ich erinnere mich noch, also da gab es sicherlich mehr, aber ich erinnere mich jetzt mal an eine Vertriebstagung, wo unser dänischer Vertriebspartner einen Winkelsensor, glaube ich, in einen Schießstand verkaufen wollte. Dann habe ich gesagt, ja, nee, das machen wir sicher nicht. Da war er ganz enttäuscht.
Also das wäre auch so gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, oder? Sowas dann auch abzulehnen in dem Augenblick?
Genau, also wir haben verschiedene Branchen ausgeschlossen. Also da gehört Rüstung dazu, da gehört auch Atomkraft dazu bei uns jetzt. Das sind einfach so ein paar Sachen, die wir definitiv nicht machen. Also auch manche Länder jetzt würden wir nicht beliefern.
Ja. Mein Gott, Rüstung, Atomkraft, kommende Boombranchen.
Genau. Jetzt ist ja wieder, Atom ist ja wieder salonfähig geworden.
Alles salonfähig geworden.
Über Nacht,
Aufrüstung,
ja, genau.
Und Atom.
Genau, ja.
Da könnt alles ihr Holzhäuser weiß. Bauen, wie ihr wollt.
Ja.
Okay, das ist ein bisschen Sarkasmus, um mit Lachen auch durch diese schwere Phase und der Krisen auch zu kommen. Es sei gestattet. Aber
auf jeden Fall.
Absolut. jetzt diese Krise an Überlast, wie genau macht die sich bei euch jetzt bemerkbar? Ist das jetzt, also wir haben ja, hören ja allen Orten natürlich Lieferkettenproblematiken, irgendwie Chipmangel in Asien, geht das schon los?
Ja, das kommt, Schiffe und das so. Kommt ja noch on top sozusagen. Das kommt noch on top. Jetzt haben wir das haben wir jetzt auch noch, aber ist ja nicht nur der Chip, sondern es sind ja plötzlich auch Es gab mal eine Phase, da wurde dann Granulat knapp. Da hat man gesagt, es gibt jetzt kein Granulat mehr. Und dann hat man natürlich, was hat man gemacht? Man hat alles gekauft, was man noch kaufen konnte. Das liegt jetzt bei uns auf dem Lager, damit es eben uns nicht ausgeht. Das ist ja das, was ich vorher schon beschrieben habe. Aber wir haben tatsächlich das Problem, dass die Kapazität einfach nicht mehr in der Lage ist, das zu produzieren, was bestellt ist. Und wir haben schon in dem letzten Jahr fast 100 Kolleginnen und Kollegen eingestellt.
100 Kollegen in einem Jahr?
Zusätzlich, ja.
Und das ging im Onboarding und so weiter, dass die Prozesse dann so laufen? Also da entstehen ja ganz neue Krisen eigentlich dann auch, oder?
Das hat funktioniert, ja. Das sind wir geübt schon. Aber ja, trotzdem, die muss man einlernen und so weiter. Das ist ja jetzt auch nicht, ich habe jetzt die Arbeitskraft, die ist morgen jetzt meinetwegen da, dann ist die jetzt nicht übermorgen produktiv. Das dauert ja auch noch mal eine gewisse Zeit und von daher hat man da auch einen Versatz. Aber wie gesagt, hat das Problem noch nicht wirklich gelöst, weil vielleicht wird es ja jetzt wieder anders mit der Ukraine-Krise, aber bisher war das Jahr jetzt für das erste halbe Jahr noch mehr ausverkauft wie das letzte Jahr. Also es ist praktisch noch mal eine Steigerung zu der Steigerung, die wir letztes Jahr ungeplant schon hatten.
Ja, ja. Also das ist natürlich ein ganz interessante Definition von Krise tatsächlich, also Steigerung von Steigerung. Wenn ihr sagt, auch Nachhaltigkeit ist natürlich Teil der Unternehmensraison, wie ihr auch schon in der Purpose-Definition auch schon drin hattet, also als Dreieck von sozial, ökologisch und ökonomisch. Jetzt gehen wir mal ökonomisch, würde ich sagen, es läuft, alles gut. Läuft bei euch, beste Jahr, alles gut. Aber wie ist das denn sozial? Ihr habt 100 jetzt eingestellt, aber alle anderen arbeiten ja auch irgendwo am Maximum dann auch. Ne? Ist das auch ein Problem, Mitarbeitern auch jetzt wirklich auch mal rauszuziehen aus dem Prozess, mal genau hinzugucken, wie geht's denen? Überspannen wir das
ja,
Rad
das,
jetzt nicht?
Das haben wir dann tatsächlich auch an Weihnachten gemacht. Wir haben 2 Wochen geschlossen, obwohl es eigentlich ein Wahnsinn war. Also weil das Auftragsbuch war übervoll, aber wir haben einfach gesagt, wir müssen auch wieder mal eine Entspannungsphase quasi verordnen, weil freiwillig machen es die Leute dann ja gar nicht, weil sie ja auch sehen, dass die Aufträge da sind und dass der Kunde beliefert werden will, dass er ja befriedigt werden will. Da ist ja schon das Engagement auch der Mitarbeiter da. Und deswegen ging es eigentlich nur so, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt einfach 2 Wochen zu.
Ja.
Dann kann niemand arbeiten.
Ja, ja. Punkt. Da fällt mir die Anekdote von Susanne Henkel ein, ihres Zeichens Geschäftsführerin, zusammen mit ihrem Bruder von der Richard Henkel GmbH, auch ein Familienunternehmen, 100-jährige Tradition, auch in Baden-Württemberg. Die stellen Stahlrohrmöbel her, sowas wie Sonnenstühle, Sonnenliegen, machen Pulverbeschichtigung. Und Susanne Henkel sagte auch in dieser Reihe, wir wollen gar nicht wachsen. Wir wollen allenfalls nach innen wachsen. Wir haben zum Beispiel nur eine Schicht und gemeinschaftlich haben wir beschlossen, wann morgens die Fabriktore aufgehen und wann nachmittags die Fabriktore zugehen. Und wir haben uns dazu entschlossen, um 6 Uhr morgens aufzumachen, ich weiß nicht, irgendwie 14 Uhr oder 15 Uhr oder sowas aufzuhören. So, dann machen die dann wirklich zu. Vielleicht bis auf ein paar Leute in der Verwaltung, die dann noch abarbeiten. Das ist für euch aber kein gangbarer Weg, oder?
Naja, also so einfach ist es ja leider nicht.
Ja.
Also wir beschäftigen uns schon auch mit diesem Thema, aber ich sage jetzt mal, bei dem Beispiel Sonnenliegen, dann kann ich ja sagen, ich verkaufe halt nur so viel Sonnenliegen, wie ich produziere. Wenn sie aus sind, sind sie aus. Bei uns habe ich ja immer eine Kundenbeziehung. Er kauft von uns ein kundenspezifisches Produkt, was er braucht, um wiederum sein Produkt herzustellen. Und wenn jetzt er von seinem Produkt 20% mehr verkauft, erwartet er natürlich von seinen Lieferanten, dass sie ihm auch 20% mehr liefern, weil sonst kann er ja sein Produkt nicht herstellen. Und so sind auch die Verträge ja geschlossen, dass man jetzt nicht überrascht wird, weil der Kunde will ja auch nicht überrascht werden, dass der Lieferant sagt, ja, das mache ich jetzt gar nicht. Ich mache jetzt nur das, was ich letztes Jahr geliefert habe, kein Stück mehr, sondern in der Regel verpflichtet man sich dann schon auch mit ihm zu wachsen, wenn er wächst. Oder auch zu schrumpfen, wenn er schrumpft. Also ich meine, das ist ja, geht ja in beide Richtungen. Der kann ja auch nächstes Jahr 20% weniger verkaufen. Dann wird er bei uns auch 20% weniger einkaufen. Also von daher ist man da leider in so einer Beziehung und hat jetzt nicht die Möglichkeit, das so zu steuern. Da sind wir, mit dem Thema beschäftigen wir uns schon, aber das ist, wie gesagt, gar nicht so einfach, weil es eben diese Abhängigkeiten gibt. Und man kann ja nicht sagen, wenn ich jetzt heute was ablehne, fällt morgen vielleicht was anderes weg und dann wäre das eine doch cool gewesen, wenn man es gemacht hätte, weil es jetzt dann in den Keller rauscht sozusagen. Wir arbeiten dran, vielleicht haben wir irgendwann mal da eine intelligente Lösung, die funktioniert.
Ja, und dann ist es eigentlich auch egal, ob die Stiftung Eigentümerin ist, Umsatz musst du machen und das geht halt nur über gute Kundenbeziehungen, oder?
Nein, weißt du, also ich sage es mal, das Unternehmen muss ja schon sich so aufstellen, dass es auch morgen noch da ist und übermorgen noch da ist. Deswegen hat es ja jetzt nicht irgendwie, du hast vorher Bibi Langstrumpf gesagt, also in dieser Welt leben wir natürlich nicht, sondern wir leben in einer ganz normalen Welt und müssen da auch bestehen, weil wenn wir das nicht hinkriegen, dann haben wir übermorgen keine Kunden mehr, aber gibt es uns übermorgen dann auch nicht mehr. So einfach ist es nicht und diese ganzen Anforderungen habe ich ja trotzdem. Das Einzige, was ich eben nicht habe im Stiftungsunternehmen, und vielleicht ist es auch vorher ein bisschen falsch rübergekommen, ist, dass ich jetzt, ich sage jetzt mal, irrsinnige Forderungen von Eigentümern bekomme. Also ich habe auch mit jemand gesprochen, der in einem Unternehmen arbeitet, Weltmarktführer, ich sage jetzt nicht, was es für ein Unternehmen war. Und da hat der neue CEO, weil er an die Macht kam sozusagen, gesagt, ja, ich hätte gerne jetzt 3% mehr Umsatzrendite.
Welches Unternehmen war das?
Sage ich jetzt nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, ihr seid Weltmarktführer, ich glaube, ihr habt kein EBIT-Problem. Dann hat der Mitarbeiter gesagt, ja, du hast recht, wir haben 21%, aber der neue CEO möchte 24. Ah, wow. Und das meine ich mit, das meine ich, ne, und das sind dann Sachen, da wird dann ein Unternehmen umgebaut, es wird Sparmaßnahmen eingeleitet, also in dem Fall hat man die Buchhaltung, Controlling nach Polen verlagert von den 3 europäischen Standorten, hat damit 10 Millionen im Jahr gespart, hat die Leute rausgeschmissen. Also das meine ich, ne, solche Forderungen gibt es eben jetzt weder in einem gut aufgestellten Familienunternehmen noch in einem Stiftungsunternehmen. Ja. Die Marktanforderungen und dass ich den Kunden gerecht werde und dass ich die befriedige und dass der Kunde gerne wieder kauft, das ist ja natürlich das Gleiche,
ja, sehr logisch. Absolut. Also das ist auch gut, dass das nochmal so dazu gesagt wird und dass man auch da differenziert. Aber was könnte eigentlich so ein CEO, was ist das Anreizverhalten in diesem Fall? Ist das ein eigentümerorientiertes Anreizverhalten, zu sagen, so, das ist eine Zielvereinbarung, die du hast als CEO, 24% Eigenkapitalrendite, das erwarten wir von dir für deine Legislaturperiode presst das raus? Oder wie entsteht sowas?
Das würde mich auch mal interessieren. Also da gibt es vielleicht unterschiedliche Motive. Einmal vielleicht der eigene Geldbeutel, weil ja dann auch, vielleicht ist er ja an Gewinn gekoppelt. Es kann auch ein Ego-Thema sein, ne, dass man sagt, ich bin der, der jetzt das Unternehmen so gut aufgestellt hat, dass es nicht nur 21% Umsatzrendite hat, sondern 24% ist ja nochmal viel cooler. Also auch das kann eine Motivation sein, aber es ist eigentlich, ich sage jetzt mal, für das System schwachsinnig. Also in dem Fall habe ich jetzt auch gefragt, ich gesagt, aber da wird doch euer Service schlechter. Na, das sagt ja. Da hätte ich recht, weil die Leute, die sie in Polen einstellen, haben vom Tuten und Blasen keine Ahnung, Originalton. Da sage ich, aber dann ist ja vielleicht keine gute Idee, das zu tun. Da sagt er doch, man macht einfach einen KVP-Prozess, dass es dann irgendwann auch wieder gut wird.
Das ist interessant. Okay. Also einen KVP-Prozess habt ihr gemacht. Jetzt machen wir die Abbiegung rein in eine sinnstiftende Autobahn, auf eine sinnstiftende Autobahn Richtung A96, Leutkirch. Und jetzt nochmal kurz aufgerollt. Wir reden ja die ganze Zeit schon über Stiftung, aber jetzt mal so offiziell. Seit 2016 ist Elobau ein Stiftungsunternehmen. Also quasi das Unternehmen gehört sich selbst und kann nicht mehr verkauft werden. The Bosch Way sozusagen. Ne? So. Mhm. Und warum habt ihr das gemacht?
Ja gut, also ich war ja quasi der, dem es gehört hat. Ich bin die Generation 2 des Unternehmens Elobau. Mein Vater hat das mal gegründet. Der ist 2003 schon verstorben. Dann habe ich es meine Zeit lang allein geführt. Dann ist es immer größer geworden. Und irgendwann, also nicht irgendwann, sondern im Jahre 2009, habe ich mir eigentlich die Frage gestellt, was ist, wenn ich morgen nicht mehr da bin? Oder ich verunfalle und kann nicht mehr arbeiten. Was ist mein Plan? Was möchte ich? Und ein Verkauf kam für mich nie in Betracht. Ich habe mir dann überlegt, okay, wenn das jetzt nicht passieren soll, dann was gibt's für Optionen? Dann kommt man eben auf Stiftung oder auch Genossenschaft. Genossenschaft hat wieder ein finanzielles Thema. Da komme ich gleich nochmal drauf, was ich damit meine. Und ich habe mich dann für die Stiftung entschieden, weil das für mich eigentlich das Logischste war. Zudem habe ich mir auch die Frage gestellt, ich kann dir ja mal die Frage stellen.
Ja.
Wer ist für den Wert eines Unternehmens verantwortlich? Also wer steigert den Wert oder wer ist dafür verantwortlich, wenn der Wert vielleicht auch sich reduziert?
Also in letzter Instanz die Geschäftsführung und zusammen mit dem Beirat und natürlich den Mitarbeitenden. Im Grunde genommen alle, also wenn es läuft, alle im Unternehmen Arbeitende.
Meine Antwort wäre, alle Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Ja. Weil ich sage jetzt mal, ich habe ein super Produkt entwickelt, ich habe einen super Vertrieb gehabt, der hat es verkauft, ich habe eine mega tolle Produktion, die hat es in der Perfektion produziert, es war fehlerfrei bei der Endprüfung und dann hat es jemand schlecht eingepackt. Das hat dazu geführt, dass es defekt beim Kunden ankam. Dann ist dem Kunden eigentlich wurscht, wer jetzt dafür schuld war, sondern er sagt ja nur, es war schlecht. Elobau in unserem Fall hat schlechte Qualität geliefert. Die Kette bis zum Verpacken war perfekt. Und der letzte Schritt ist in die Hose gegangen. Und deswegen sage ich, es sind alle Menschen, die im Unternehmen arbeiten, dafür verantwortlich, ob das Unternehmen erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist, ob der Wert steigt oder ob er nicht steigt. Und wenn man zu dieser Erkenntnis kommt, dann ist es ja eher komisch, dass es dann einer Person gehören soll oder einer Gruppe von Personen oder jemand gehören soll, der gar nicht im Unternehmen tätig ist, der nur Besitzer ist. Und diese Erkenntnis zusätzlich hat das Ganze nochmal beschleunigt, dass ich, also beziehungsweise hat mich eigentlich bestätigt in dieser Idee, das Unternehmen in eine Stiftung zu verwandeln. Und ich dachte zunächst mal, ich mache das einfach in einem Testament, so wie es Robert Bosch auch gemacht hat, by the way. Und dann wird es umgesetzt, wenn dieser Fall X eintritt. Dann hat mein damals 8-jähriger Sohn aus dem Nichts heraus irgendwann, und der hat nichts von der Diskussion mitbekommen, gesagt, wenn sein Bruder das mal nicht machen sollte mit der Firma, dann muss er das ja machen. Da habe ich gesagt, ja, wie kommst du denn da drauf? Er sagt, er ist ein Familienunternehmen, muss in der Familie bleiben, 8-jährig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, auch keine gute Idee, wenn meine Kinder in diesem Alter schon diesen Rucksack sich aufsetzen und womöglich irgendwas machen dann in der Ausbildung, was sie vielleicht gar nicht gewählt hätten, nur weil sie denken, es könnte jetzt passieren, dass sie dann in die Pflicht genommen werden. Somit habe ich gesagt, okay, dann setze ich es jetzt um, weil dann öffnet das auch wieder für die Kinder alles. Also sie können dann sich in die Richtung entwickeln, hier tätig werden, was Tolles, oder sie können auch ganz was anderes machen, wenn ihnen das einfach lieber ist. Und so haben wir uns 2010 auf den Weg gemacht und ich bin ja Unternehmer und auch ein bisschen ungeduldig, muss ich sagen. Also meine Frau sagt immer, du hast den Namen nicht zufällig bekommen. Also den Nachnamen.
Das heißt aber nicht Stresser, oder?
Nein, Hetzer heißt. Und von daher dachte ich, naja, maximal ein Jahr. Ich suche mir einen Berater, der nur Stiftungslösungen baut, habe ich auch gemacht. Im Beauty Contest, wir haben 3 ausgewählt. Also wir haben 3 angeschaut, einen ausgewählt und dachte, okay, ein Jahr später haben wir es. Ja, 6 Jahre hat es gedauert.
6
Deswegen
Jahre.
Deswegen ist es 2016 geworden, bis es dann fertig war. Und gut, jetzt mit dieser Erfahrung noch, ist es nochmal eine Bestätigung, es zu Lebzeiten zu tun, weil man da eben auch das begleiten kann. Und jetzt kann ich es ja auch noch hoffentlich lange begleiten. Nur eine kleine Anekdote noch, Robert Bosch, weil du es ja vorher schon mal erwähnt hattest, ja, im Testament verankert, 22 Jahre.
22 Jahre hat das
gedauert. 22 Jahre hat es gedauert und das ist natürlich krass.
Ja.
22 Jahre ein Unternehmen in einem Zustand, der nicht fassbar ist, sage ich jetzt mal.
Aber irgendwie tut das doch auch irgendwie gut. Das hört sich so entschleunigt an in seiner hochrasanten Zeit eigentlich, oder? Es ist irgendwie macht das so ein bisschen eine Beruhigung mit mir gerade.
Ich weiß es nicht.
Aber das ist natürlich, dann wirst du ja auch, ich meine, du hast das Thema Stiftung jetzt, man könnte auch sagen, es ging auch, geisterte danach lange als Verantwortungseigentum oder als so durch die Gazetten. Armin Steuernagel, den du ja auch sehr gut kennst, die haben das sehr wohl vorangetrieben.
Den haben wir erst danach kennengelernt.
Okay.
Also, und dann eben auch mich ein bisschen der Bewegung angeschlossen, weil ich richtig finde, dass wir, also vor allem mit meiner Erfahrung, 6 Jahre, brauchen wir in Deutschland schon etwas, was ein bisschen schneller geht.
Sag mal, was hat das denn mit euch gemacht danach? Was hat das mit den Mitarbeitenden gemacht? Was hat das mit dir gemacht?
Also mir geht es sehr gut. Auch ich bin ja jetzt schon 6 Jahre wiederum her. Also wir haben jetzt ja 2022, beziehungsweise ist es ja eigentlich, wenn man so will, 12 Jahre her, weil 2010 habe ich ja den Entschluss gefasst, und wenn ich es hätte gleich umsetzen können, wäre es jetzt schon 12 Jahre alt. Also es fühlt sich immer noch sehr gut an, es fühlt sich immer noch so an, wie wenn ich, also ich würde es jeden Tag wieder machen, wenn jetzt die Entscheidung nochmal anstehen würde. Ich würde jetzt mit dem Lessons Learned sozusagen vielleicht gucken, dass ich ein bisschen abkürzen kann. Oder eben auf den Gesetzentwurf warten, dass der umgesetzt wird und dann ganz stark abkürzen. Das wäre natürlich besser. Für die Belegschaft war es ja ganz lustig, weil wir haben natürlich auch wie jedes Unternehmen Flurfunk. Und wir haben damals zu einer Betriebsversammlung eingeladen, und wir hatten noch gar nie eine Betriebsversammlung, weil wir eben auch nicht gewerkschaftlich geführt sind, beziehungsweise eben keinen Betriebsrat haben. Das haben wir auch mal gewählt, also haben wir auch mal eine Abstimmung gemacht, da haben wir uns dagegen entschlossen. Das haben wir gesagt, dass wir es nicht brauchen. Und von daher gab es also noch nie eine Betriebsversammlung. Und dann haben wir zur Betriebsversammlung eingeladen, oder ich habe eingeladen, und sage, es ist aber eine positive Nachricht. Und jetzt gab es natürlich die wildesten Spekulationen. Wir werden verkauft. Also es ist nicht positiv, also hätte ich jetzt nicht als positive Nachricht gesehen. Wir fahren alle zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Brasilien. jeder Mitarbeiter bekommt einen Baum geschenkt. Und lustig war auch, meine Frau erwartet ein drittes Kind. Da dachte ich auch, okay, ja, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch keine Betriebsversammlung einberufen für diese Nachricht. Aber es war ganz witzig. Aber es war natürlich weder 1, 2, 3 noch 4, sondern es war tatsächlich, dass wir eben dieses Stiftungskonstrukt gebildet haben. Und für die Mitarbeiter an sich ist es natürlich nochmal eine höhere Sicherheit, wobei sie jetzt, glaube ich, schon vertraut haben, das Unternehmen nicht verkaufe, weil dann weiß man eben nicht, was passiert. Dann ist ja eine gewisse Unsicherheit, die dann natürlich wieder in der Belegschaft wäre. Von daher ist das nochmal eine zusätzliche Absicherung. Wir haben natürlich auch ein Vehikel mit der Stiftung, dass wir unsere Gemeinwohlaktivitäten, die wir vorher als Unternehmen auch schon gemacht haben, aber sicherlich auch nicht in diesem Umfang, ein Vehikel haben, wo wir das tun können, wo wir auch darüber berichten können, wo wir das auch darstellen können, was wir machen mit dem Geld. Und das ist sicherlich auch was, was die Belegschaft oder auch potenzielle neue Mitarbeiter natürlich schon oder viele schon ganz gut finden, dass man eben nochmal einen zusätzlichen Zweck des Unternehmens hat, dass man sagt, okay, mit einem Teil des Gewinns werden auch gemeinnützige Aktivitäten unterstützt.
Ja. Jede Stiftung braucht ja auch einen Stiftungszweck. Wie lautet dieser? Der Elobau Stiftung, die jetzt quasi dann als Stiftung fungiert?
Also Stiftungszweck sind drei Zwecke, die wir definiert haben. Das ist einmal Bildung, das ist Integration für Geflüchtete und das ist der Umweltschutz.
Ja, da kommt was auf euch zu jetzt. Also da seid ihr ja voll im Trend.
Ja, wir hatten ja schon mal eine Welle. Eine Flüchtlingswelle haben wir schon mal. Ja. Da haben wir auch schon Aktivitäten in der Stiftung dann generiert tatsächlich.
Ja. Sollte nicht eigentlich jedes Unternehmen diesen höheren Zweck haben?
Wenn du mich fragst, ja. Natürlich. Also weil ein Unternehmen ja, ich sag mal, es ist ja auch abhängig von den allen Stakeholdern, die um es herum. Und von daher finde ich schon, dass zum Unternehmen schon auch gemeinnützige Tätigkeiten, gemeinwohlorientierte Tätigkeiten gehören. Also das würde ich schon so sehen, dass das eigentlich immer so sein sollte.
Ja. Nun kommst du ja aus dem, was soll ich sagen, grün-konservativen Baden-Württemberg, was es ja dann immer noch ist, um dich herum viele Mittelständler und Weltmarktführer.
Seit noch nicht so lange. Früher war es ja jetzt nicht grün-konservativ, da war es nur konservativ.
Ja, ich würde sagen, also ihr habt es ja geschafft, den Konservatismus neu einzufärben zumindest.
Ja, genau. Hat irgendwie eine andere Farbe bekommen, richtig.
aber jetzt mal um dich herum sind ja auch viele andere, ich meine Gleichgesinnte, jetzt qua Definition UnternehmerInnen, die auch Familienunternehmen leiten und so weiter und so fort. So, wenn du mal so reinblickst in diese Community, in diese Kohorte, wie man das jetzt im Marketing-Sprech sagen würde, so, wie begegnet dir das denn? Also bist du da noch quasi der der Paradiesvogel, so der Gemeinwohlorientierte, der irgendwie so ein bisschen noch belächelt wird. Sind wir noch so weit im Jahr 2022 deiner Wahrnehmung nach?
Ja, schon, leider schon noch. Also wir haben, also ich mache ja auch gelegentlich mal irgendeinen Vortrag in der Schule, an der Universität und so weiter, oder auch vor anderen Unternehmern. Und es ist schon leider immer noch so, dass man diese Gemeinwohlorientierung oder wenn ich jetzt mich um Umweltschutz kümmere oder wenn ich da ein bisschen mehr den Fokus habe, nachhaltig, ist jetzt ein bisschen abgegriffenes Wort, aber wenn man nachhaltig wirtschaftet, das wird gleichgesetzt mit, naja, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Also quasi mal, du musst dich entscheiden. Entweder du bist ein erfolgreiches Unternehmen, dann muss dir alles wurscht sein. Oder du orientierst dich in der Nachhaltigkeit, dann wirst du halt nicht erfolgreich sein. Schon im Gymnasium, wenn ich da einen Wirtschaftskurs habe, 12. Klasse oder so, die stellen mir schon diese Fragen. Also haben wir es schon geschafft, in der Schule das so zu vermitteln. Die Uni, wenn ich BWL studiere, setzt dann das nochmal, also manifestiert das Ganze nochmal. Und so starten die Leute ja dann in die Wirtschaft und sagen, okay, ja, das andere wäre zwar schön, wenn wir nachhaltig, aber das geht ja eigentlich nicht, weil dann sind wir nicht mehr erfolgreich.
Ja.
Müssen erfolgreich sein.
Ja.
Also man schließt es leider aus irgendwie, obwohl wir jetzt schon wir sind seit 2010 klimaneutral, wir sind das Produkt. Würde jetzt auch jeder sagen, geht eigentlich gar nicht, kostet zu viel, bla bla bla. Es gibt es uns immer noch, 12 Jahre später. Und wir sind in einem Umfeld, wo wir jetzt nicht ein Produkt haben, was man nur bei uns kaufen kann, sondern unsere Wettbewerber produzieren in Asien, die sind weltweit verteilt. Wir haben Kunden weltweit verteilt, 60% Exportanteil. Das heißt, wir sind dem ganz normalen Wettbewerb ausgeliefert. Und trotzdem haben wir es hingekriegt, ein klimaneutrales Produkt seit 12 Jahren zu verkaufen, obwohl es niemand bestellt hat.
Ja, cool.
Es hat niemand bestellt und es hat auch niemand bezahlt. Keiner unserer Kunden hat auch nur einen Cent mehr bezahlt, dass es klimaneutral ist.
Ja, ja.
Er kriegt es einfach,
ungefragt,
ob er will oder nicht.
Ja.
Genau, ungefragt. Genau.
Nun habt ihr, also ich meine, wenn man da nochmal kurz zurückblickt, jetzt kommen wir langsam mal zum Abschluss, 2 Fragen hätte ich noch, wenn man da zurückblickt auf das Jahr 2008, 2010, da ist ja schon einiges passiert. Also wir hatten ja dann die Finanzkrise und als wahrscheinlich so rund um den Dreh wirst du vielleicht auch die Entschlüsse gefasst haben, irgendwie Flüchtlingskrise, jetzt kam die Corona-Pandemie, jetzt neu Ukraine-Krieg, Globalisierung wird gerade rückabgewickelt, genauso also in einem Affenzahn. Also hatte ich denn jetzt dieser stiftungsorientierte Ansatz, also quasi das Stiftungsunternehmen, hat euch das resilienter gemacht tatsächlich gegen diese äußeren Einflüsse? Kann man das so einfach sagen?
Ich glaube, so einfach kann man es nicht sagen, weil ich hatte es ja vorher schon mal angedeutet, wenn ein Familienunternehmen sich gut aufstellt und eben auch nicht alles rausquetscht und alles Geld entzieht dem Unternehmen, dann sind die auch gut aufgestellt für eine Krise und durchleben die genauso wie jetzt wir als Stiftungsunternehmen. Da würde ich jetzt keinen Unterschied machen. Ich sage, es wird dann anders, wenn andere Spieler mit ins Boot kommen. Wenn jetzt irgendwie ein neuer Investor kommt, der ein Unternehmen kauft, der jetzt natürlich sagt, ich habe jetzt irgendeinen Kaufpreis X dafür bezahlt und der ist in der jetzigen Zeit, wenn man jetzt vor die letzten Jahre verkauft hat, hat man sicherlich sehr hohe Preise auch für Unternehmen bekommen können, weil viel Geld im Markt da war. Also es war gar kein Problem, aber man vergisst halt, wenn man so viel Geld für das Unternehmen bekommt, hat der Käufer natürlich auch eine Erwartungshaltung, was die Rendite betrifft. Und da kann das Unternehmen vorher sehr gut aufgestellt gewesen sein und hat eine anständige Rendite erwirtschaftet, was für das Unternehmen auch ausreichend war. Aber jetzt in der neuen Situation muss es viel mehr Rendite erwirtschaften, nur weil der Besitzer gewechselt hat. Und dann startet das Problem sozusagen. Also von daher kann man jetzt nicht pauschal sagen, das ist eine Stiftung. Klar, es ist dann auf jeden Fall manifestiert, dass es eben nicht diese irrsinnigen Forderungen gibt, weil die Stiftung diese nicht stellen wird. Aber die würde jetzt in einem intakten Familienunternehmen mit einer intakten Unternehmerfamilie ja auch nicht gestellt werden. Die würden ihr Unternehmen auch nicht aussaugen und pleite gehen lassen. Das würden sie nicht machen, sondern sie würden es auch so aufstellen, dass es safe ist.
Ja, ja, okay. Abschlussfrage. Ein bisschen auf Flughöhe. Steigen wir kurz hoch. Gehen nochmal ins Jahr 72 zurück, dem Gründungsjahr. Das ist übrigens auch mein Geburtsjahr. Also was bei mir ein Mittelpotenzial hat, eine Krise auszulösen, weil ich dieses Jahr 50 werde.
Nicht so schlimm. Ich habe schon hinter mir.
Ja, hast du hinter dir. Genau. Baujahr 67 bist du, wohlgemerkt.
Genau.
Okay. Also muss man euch gratulieren zum 50-Jährigen dann in diesem Jahr. Ein Jubiläumsjahr
genau.
Für Elobau.
Es also gibt ein Jubiläumsjahr, genau.
Glückwunsch dazu. Du bist
die Vorbereitungen laufen.
Ja, wann ist soweit?
Im Juli.
Im Juli.
Haben wir ein Fest geplant.
Ja. So richtig mit Richtfest am Schornstein im Dorf, Leutkirch. Und dann kommt der Bürgermeister aus deiner Heimatstadt auch dann? Oder ist der nicht
einer? Der wird, das weiß ich nicht, ob der auch kommt. nee, aber wir haben da einfach dann schon auch mit Familie mal wieder. Genau. Weil das machen wir natürlich jetzt mit 1100 Mitarbeitern, kann ich das nicht mehr machen. Ja. Aber jetzt bei so einem Anlass wird auch wieder die Familie mit eingeladen.
Ja. Was ich sehr bemerkenswert fand, als 67er Baujahr, du hast mit Jugendlichen 24 Lenzen im Jahr 92, das Jahr, wo ich Abi gemacht habe, hast du dieses Unternehmen von deinem Vater übernommen, also Respekt dafür. Jetzt bist du aber im Jahr 2021 und da passt die 2 hinten nicht mehr. Also 72 Gründungen, 92 Übernahmen und dann bist du 21 raus aus der Geschäftsleitung. Also hättest du noch ein Jahr gewartet bis dieses Jahr, dann wäre die Story perfekt gewesen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will zwischen den ganzen Was hat das mit dir jetzt eigentlich gemacht? Was macht das mit dir jetzt?
Naja, also ich habe jetzt einfach andere Aufgaben, was ich ja auch ein Stück weit haben wollte, beziehungsweise, das hatte ich ja vorher schon gesagt, ne, wenn man das jetzt zu Lebzeiten umsetzt, so ein Modell, dann hat man ja den Vorteil, also idealerweise, man weiß es ja nie, es kann ja auch im jungen Alter oder jüngeren Alter zu Ende sein irgendwann, aber man hat wahrscheinlich den Vorteil, dass man noch eine ganze Weile das Unternehmen begleiten kann. In meinem Fall jetzt eben als Beirat, ich bin der Beiratsvorsitzende, wir sind zu viert im Beirat. Das ist mal eine Aufgabe, die ich jetzt habe, aber ich beschäftige mich auch mit neuen Themen. Wir haben auch ein bisschen nachhaltige Landwirtschaft, engagiere ich mich eben, haben wir so ein paar neue Produkte, die wir gerade entwickeln und eben auch vielleicht für ein neues Geschäftsfeld, was wir bei Elobau dann integrieren wollen. Also von daher, meine Frau sagt immer, du wolltest doch eigentlich weniger machen. Das war mal so auch mal so eine Idee eigentlich von mir. Das ist mir jetzt nicht so ganz gelungen, aber es sind jetzt wahnsinnig spannende Dinge, die ich jetzt mache und mir wird es jetzt nicht langweilig, gar nicht. Wie gesagt, das habe ich ja vorher schon mal gesagt, ich würde jeden Tag wieder so machen, weil es eben auch nochmal was Neues ist, was anderes ist. Ja.
Und ihr habt jetzt auch nicht tägliche Beiratssitzungen, vermutlich?
Nein, wir haben nicht tägliche, nein, haben wir nicht.
Genau.
Okay. 4-mal im Jahr, 5-mal im Jahr, je nachdem.
Okay. Also Michael, ich danke dir für das Gespräch. Wir hängen gnadenlos über die halbe Stunde, aber das war einfach eine super.
Das dachte ich mir schon, deswegen habe ich eine Stunde reserviert.
Ja, genau. Aber das ist auch okay. Im Podcasting kann man jetzt auch irgendwie ein bisschen länger machen. Das ist vielleicht auch so ein innerer Druck, den man da hat, einfach nur kürzer zu werden. Aber warum auch eigentlich? Ich bedanke mich für die Insights. Wie gesagt, das ist jetzt für alle Interessierten natürlich keine Anleitung, Stiftungsunternehmen zu werden. Da gibt es BeraterInnen.
Gibt es noch was anderes?
Ja. Hochspezialisierte Juristinnen und es gibt auch Ansprechpartnerinnen, es gibt Netzwerke, um sich darum zu kümmern. Das war auf jeden Fall erstmal ein ganz toller Anlass, Gemeinwohlorientierung nochmal anders zu definieren und ein sinnstiftendes Wirtschaften auch nochmal in der Praxis zu erleben. Euch viel Glück in der 50-jährigen Geschichte für die nächsten 50 Jahre, so sollte ich sagen. Und auf bald, Michael.
Ja, vielen Dank. Was ich schon sagen kann, noch zum Abschluss, wenn jemand sich mit diesem Gedanken trägt und sich mit jemand austauschen möchte, der es schon umgesetzt hat, dann stehe ich gerne zur Verfügung, weil ich war damals auch dankbar, mit Leuten sprechen zu können, die so ein Modell schon umgesetzt haben, um einfach mal so ein Sparring zu haben und auch mal ein paar Fragen stellen zu können. Also wie gesagt, das Angebot gilt, kann man auch gerne im Podcast drin lassen, also da habe ich kein Problem damit.
Kontaktanfragen über uns gerne info@fabrikfuerimmer.com. Alles klar. Danke und
super.
Tschüss.
Ciao.
Ach, das schöne Allgäu. Ort der Regeneration, der Kontemplation, der Inspiration. Tja, jetzt stehe ich hier am Bahnhof und fahre wieder weg. Was habe ich eigentlich mitgenommen von dem Besuch? Ein Satz ganz am Anfang. Die Eigentümerin ist eine Kraft, die keine Forderungen stellt. Im Gegensatz zu normalen Eigentümern. Das fand ich einen ganz guten Einstieg ins Gespräch. Darüber hinaus fand ich seine Herleitung ganz interessant, warum er eigentlich sich zu diesem Schritt entschlossen hat, diese Unternehmung in eine Stiftung zu überführen oder seine Anteile in eine Stiftung zu überführen. Er sagte so sinngemäß sowas wie, es sind alle Menschen, die im Unternehmen arbeiten, dafür verantwortlich, ob das Unternehmen erfolgreich ist oder nicht, ob es an Wert gewinnt oder nicht. Und wenn man dann zu dieser Erkenntnis kommt, dann ist es doch eher komisch, wenn das Unternehmen nur einer Person gehören soll. Wenngleich er mit diesem Move, wie er selbst sagt, im grünen, konservativen Baden-Württemberg noch ein absoluter Paradiesvogel ist. Was mich auch erstaunt hat, wie tief doch dieses Denken noch sitzt, dieser Trade-off Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg. Also willst du erfolgreich sein, muss dir alles egal sein. Und willst du nachhaltig werden, hast du halt keinen Erfolg. Und das wird auch noch in der Schule und in der Uni gelehrt. Ist denn die Wirtschaftslehre immer noch auf dem Pfad der Verblendung, dem Pfad, wie ich ihn damals vor 25 Jahren in meinem komischen VWL-Studium hatte? Nun gut, wichtig ist auf dem Platz. Also, wichtig ist es doch, dass es Menschen gibt, die tagtäglich zeigen, dass es besser, gemeinwohlorientierter, regenerativer geht. Und wenn du die in deiner Mannschaft hast, wirst du doch gewinnen, oder? Ja, Karlauer aus und blickt nach vorne. Wie gesagt, ich stehe am Bahnhof in Leutkirch und ich ziehe mir jetzt ein Fahrticket für die schöne Landeshauptstadt München. Meine alte Heimat. Und dort besuche ich Florian Händle von Polarstern Energie. Als Energieanbieter erwarte ich Geschichten aus dem Auge der Krise in diesen Zeiten.
Gleis 1, Einfahrt Purpose Express nach München Hauptbahnhof. Vorsicht bitte bei der Einfahrt.
Ah, da kommt die Lokomotive. Ich steig mal ein und ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.
Dieses Projekt wurde gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.